Wir fahren heute weiter in unserer Gottesdienstserie zum Kolosserbrief «Echt oder Fake?». Was sind also echte, verlässliche Darstellungen von Jesus Christus und was sind fake Darstellungen, also derig, wo signifikant daneben liegen. Und unser Bänkli hat sich als Objekt etabliert in unserer Serie. Das ist ein bisschen zufällig, aber ist vielleicht auch noch gut. Das ist ein Bänkli, wo ich drauf gesessen bin, da im Park, wo vor einigen Jahren ein Mann auch drauf gesessen ist. Und mir erklärt hat, dass Jesus Christus ganz sicher ein Alien gewesen sei. Und er hat einen Haufen Beweis gehabt dafür und wollte, dass ich seiner Variante glaube. Und so ist das Bänkli so ein bisschen zu einem Symbol geworden in unseren Gottesdiensten jetzt da, für die, die neu sind, von diesen Momenten in unserem Leben, wo wir eine Begegnung haben mit einem ganz anderen religiösen System oder Denken. In unserer heutigen Zeit sind so Bänkli vielleicht die sozialen Medien, Facebook, YouTube oder Instagram oder TikTok, und weil dort können wir ungefiltert komplett andere Denkmodelle über Gott und die Welt. Oder vielleicht gehst du in die Ferien irgendwo und du begegnest dort einer anderen Kultur, anderer Religion, in den Menschen oder in den Anlässen oder Gebäuden. Das kann auch so einen Bänkli-Moment geben, wo du merkst, leck, ich bin da in einem völlig, neben einem völlig anderen religiösen System. Oder du kaufst ein Buch, das gibt's auch, und ich habe vor 2 Jahren das Buch gekauft, The Universal Christ von Richard Rohr. Ich zeige euch, wie das aussieht. Richard Rohr, The Universal Christ. Jetzt, der Richard Rohr ist ein außerordentlich profilierter und vielgelesener Autor, sehr populär. Millionen von Leuten lesen seine Bücher. Und in diesem Buch redet er über The Universal Christ. Also er redet nicht über Christen, sondern im Englischen ist das Wort Christus das Wort. Der universelle Christus, das ist der Titel von seinem Buch, das gibt es auch auf Deutsch. Er tut in diesem Buch also die gleiche Frage versuchen zu beantworten wie der Paulus im Kolosserbrief. Nämlich die Frage, wer ist Jesus Christus? Und er hat eine Widmung hineingeschrieben am Anfang von seinem Buch, das lese ich euch vor, er widmet das etwas ganz Speziellem. Ich widme dieses Buch meiner geliebten Labrador-Hündin Venus. 15 Jahre hat sie mich begleitet und ich musste sie in Gottes Hände geben, als ich gerade mit dem Schreiben anfing. Bis jetzt alles noch völlig im grünen Bereich. Und jetzt kommt der letzte Satz. Ohne Selbstrechtfertigung, theologische Floskeln oder Angst vor Häresie kann ich mit Fug und Recht sagen, dass auch Venus für mich Christus war. Und ich da gelesen habe, hat es mich gerade aufs Bänkli geschmissen. Und ich habe gedacht, Richard, dein Haustier, deine Hündin, ist Christus für dich geworden. Christus heisst ja der Gesalbte, das ist der Messias, das ist der Retter. Und ich habe gedacht, ich lese nicht recht. Und ich habe gerade einen Haufen Fragen gehabt, die ich ihm auch stellen wollte. Weil wir glauben als Christen ja, dass es nur ein Christus gibt. Der Gottmensch Jesus Christus. Und der Richard Rohr, der kommt jetzt mit aus seiner Hündin. Also es hätte ja vielleicht auch noch eine Katze können sein oder ein anderer Hund oder irgendein Objekt in der Schöpfung. Etwas komplett anderes. Und die Hunde sind ja ein Segen, gell? Also Gott gibt uns die Hunde. Die Hunde sind etwas ganz Kostbares für die einen. Sobald wir an einem Hund vorbeilaufen, will meine Tochter einen und ich sage, man wartet noch. Genau. Aber Hunde sind etwas Superiges. Es ist keine Frage, dass der Schöpfer involviert ist in der Existenz von diesen Hunden. Aber dass die Hunde uns Christus sein können, das ist natürlich ein völlig neuer Gedanke. Und der Richard Rohr braucht sein ganzes Buch, um zu erklären, warum er meint, berechtigterweise so eine Aussage zu machen. Jetzt, was der Richard Rohr da von der Substanz her sagt, ist nicht etwas, was er einfach selber erfindet. Er steht eigentlich mit dem Buch, stellt er sich zumindest in den Strom von einer religiösen Richtung, die mit dem Christentum wenig bis gar nichts zu tun hat, nämlich der Theosophie. Theosophen reden schon lange, schon seit über 100 Jahren, über den universellen Christus. Ich habe da einfach ein Beispiel zufällig, ein Buch, ein Originalbuch aus dem Jahr 1901. Und wenn da innen liest, ich habe euch das ein bisschen rauskopiert, das Buch heißt Esoteric Christianity, esoterisches Christentum, das ist ein Selbstwiderspruch. Und es ist vom Theosophischen Verlag veröffentlicht und auf der Seite 169, wenn ihr das jetzt lesen würdet, auf Englisch, ich lese es euch auf Deutsch vor, übersetzt. Diese Legenden, also es werden so Legenden beschrieben vom Anfang der Zeit. so Mythen. Diese Legenden sind in Wirklichkeit nicht Geschichten einer einzelnen Person namens Jesus, sondern des universellen Christus. Also sie redet da von dem universellen Christus. Der universelle Christus wird da unten, ein bisschen weiter unten, nochmal ein bisschen mehr beschrieben. Also Jesus ist der Mann, der da die Rede ist, eines Mannes. Jesus ist so ein Mann, der ein göttliches Wesen symbolisiert. Also Jesus Christus ist ein Symbol für etwas anderes, nämlich für die fundamentale Wahrheit in der Natur. Also es gibt so eine grundlegende Wahrheit in der Natur, sagen sie, und Jesus ist so eine Art Symbol für das. Jetzt, die Überlegungen, die da kommen, sind stark vom Pantheismus, respektive präziser gesagt vom Panentheismus beeinflusst. Also ich bringe die Wörter, weil sie bei dir vielleicht anklingen, vielleicht hast du die Wörter schon gesehen. Du musst sie nicht verstehen, um jetzt die Predigt zu verstehen, aber ich will umschreiben, was so der wichtige Punkt ist da. Pantheisten, respektive Panentheisten, glauben, dass die Welt göttlich ist. Alles, was du findest im Kosmos, ist göttlich. Die Bibel hat ein ganz anderes Modell für die Schöpfung. Die Bibel sagt, dass Gott etwas erschaffen hat, ganz am Anfang von der Zeit, wo außerhalb von sich selber ist. Und das, was er erschaffen hat, ist nicht Gott und ist auch nicht göttlich, weil es hat andere Eigenschaften. Ich gebe euch ein Beispiel. Gott allein, sagt uns die Bibel, hat Existenz aus eigener Kraft. Er allein, als einziges Wesen, das es überhaupt gibt, kann aus eigener Kraft existieren. Alles andere, du, der auf deinem Stuhl sitzt, und der Hund von Richard Rohr, die sind beide in Existenz gebracht worden von etwas anderem. Die haben nicht selbst Existenz. Oder die Bibel sagt zum Beispiel, dass Gott allwissend ist. Sind wir allwissend? Ihr hättet gewusst, dass ich diese Frage euch stelle, wenn ihr allwissend wärt. Nein, wir sind es nicht. Sind wir wissend? Jawohl, das immer. Aber nicht allwissend. Merkt ihr da? Es gibt Unterschied. Und die Bibel sagt, Gott allein bleibt Gott und alles, was er erschaffen hat, ist nicht Gott, ist nicht göttlich. Es gibt Wesensunterschied. Okay, jetzt der Panentheismus und der Pantheismus, die sagen, nein, 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 das stimmt nicht. Wir müssen völlig anders denken und sie sagen, dass beim ersten Moment, wo die Welt entstanden ist, da war vorher ein Gott gewesen und jetzt ist immer noch Gott. Und dann tut Gott nicht etwas außerhalb von sich selber erschaffen, sondern er tut sich sozusagen verlängern oder vergrößern oder er tut sich erweitern. Und der Kosmos ist eigentlich einfach die Erweiterung von Gott. Und darum ist der Kosmos, alles, was wir sehen, ist göttlich oder Gott. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn du die Welt so siehst, dass du sagst, auch mein Hund kann Christus sein für mich. Und wer ist sonst auch noch göttlich? Ja, natürlich wir, die da sitzen. Du und ich. Und ich werde den Moment nie vergessen, wo ich in einem Kaffee sitze in Basel und ein Theologiestudent von der Uni Basel sagt mir, nachdem er diese Sachen gelesen hat, endlich habe ich verstanden, Paul. Ich bin Gott. Das war der Satz. Und ich habe ihn angeschaut und gedacht, bin nicht so sicher. Aber das ist eine ganz logische Auswirkung. Wenn man die Welt so sieht, dann kommt man natürlich zu so Aussagen wie der Richard Rohr. Und er sagt, wenn du anfängst, da glauben, dann wirst du noch mal etwas mehr checken. Nämlich, er sagt, das ist jetzt ein Zitat aus der deutschen Übersetzung, ich bin niemals von Gott getrennt gewesen. Noch kann ich es je sein, es sei denn in meinem Kopf. Also ich kann gar nie getrennt sein von Gott. Warum echt? Wenn man jetzt in sein Denken nie geht. Warum kann ich nie getrennt sein von Gott? Ja, weil ich es bin. Ich bin ja göttlich oder Gott. Der einzige Ort, wo du dich kannst quasi loslösen von dem, ist, dass du sagst, ich habe es noch nicht gecheckt, dass ich Gott bin. Und Erlösung, auf gute Spur kommen, Heil finden im Leben, bedeutet auf dem Modell, dass ich neue Erkenntnis gewinne. Ich muss anfangen zu checken, bis jetzt habe ich nicht gewusst, dass ich Gott bin und jetzt bin ich's. Und dann fängst du an, deiner eigenen Existenz entsprechend zu leben und dich zu sehen. Das ist natürlich ein direkter Widerspruch zu Sachen, die wir sehen in der Bibel. Ich bringe euch einfach ein Beispiel. Da, Jesaja 59, eure Missetat trennen euch von Gott. Da gibt es also nicht einfach ein automatisches mit Gott im Einklang sein oder mit ihm zusammen sein. und eure Sünden, was wir tun, verbergen sein Angesicht vor euch. Also das ist ein direkter Widerspruch. Da erlöse ich mich selber durch wahre Erkenntnis. Da brauche ich Erlösung von jemand anderem, der mir hilft. Einem einzigartigen Gottmensch Jesus Christus. Also wenn wir jetzt da reintauchen, merken wir, der Richard Rohr braucht in seinem Buch christliches Vokabular, christliche Wörter. Aber wenn du auf dem Bänkli sitzt, dann musst du immer wieder mal fragen, was meinst du denn eigentlich mit diesen Wörtern? Was ist die Bedeutung, die du ihnen gibst? Und wenn du jetzt so einen Moment hast, du bist auf YouTube, du bist in der Ferien oder du liest ein Buch und du bist dir am Überlegen, ist das, was ich da höre, echt oder fake? Ist das der wirkliche Jesus oder nicht? Wie kannst du herausfinden, was die Antwort ist? Also nehmen wir mal an, die Polizei macht eine Razzia bei dir daheim und findet ganz einen Haufen Geld. Und denkt, Mann, wo hat er das echt geklaut, der Paul? Ganz, ganz, wirklich Millionen sind da rum. In Bargeld. Wie merkt jetzt der Polizist, ob das Falschgeld ist oder echt? Ja, er muss wissen, was original ist. Oder? Also man kann so einen UV-Strahler draufheben oder alles Mögliche, aber der wesentliche Punkt ist, der Polizist muss wissen, sieht man es, ja. Es ist beides orange. Die Zahl ist anders. Man muss, wenn man wissen, was Falschgeld ist, musst du wissen, was original ist. Und wenn du das Original kennst und Beweismerkmal auf dem Original, da hat es einen Faden, da gibt es Zeug, und mit UV-Licht drauf strahlst, dann erscheint das, sonst siehst du das nicht von bloßem Auge, keine Ahnung, was da alles gibt. Aber es gibt Beweis. Es ist klar. Wenn ich weiss, was original ist, dann kann ich jedes Fake, auch Monopoly-Geld oder Sachen, die noch viel ähnlich aussehen wie da, kann ich entlarven, kann ich merken, oder? Und was der Paulus macht im Kolosserbrief, ist, dass er sagt, wenn ihr wollt wissen, was echt oder fake ist, dann müsst ihr das Original kennen. Ihr müsst Jesus Christus kennen. Ihr müsst wissen, wer der originale Jesus Christus ist. Und wir lesen das jetzt, und ich bitte euch, euren Zettel für zu nehmen. Wir lesen jetzt miteinander den nächsten Text, der weiterführt in unserer Serie. Das ist Kolosser 1, 15 bis 20. Das ist ein Christus-Hymnus. Das ist eine Liedenart oder ein Gedicht vielleicht, wo über Jesus Christus redet und wo der originale Jesus Christus uns zeigt. Man weiss nicht, ob es wirklich ein Lied war oder ein Gedicht, aber ihr werdet merken, der Text ist lyrisch, es ist wunderschön ausbalanciert und es ist mindestens denkbar oder möglich, dass die erste Gemeinde, dass der Text gesungen hat im Gottesdienst. Und es ist noch schön, wenn wir uns das auch ein bisschen vorstellen, wenn wir jetzt das lesen. Ihr habt es da auf der zweiten Seite, der längere rote Text, und wir lesen das jetzt miteinander. Ich lese es uns vor. Er, da ist von Jesus der Rede, Jesus Christus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Ja, wenn man Jesus Christus kennenlernt, dann kann man nicht nur über ihn reden, man muss eben auch ein bisschen singen. Es öffnet das Herz. Und wir sehen da in dem Lied oder in dem Hymnus, in dem Text, auf unvergleichliche Art und Weise, dass der Mensch Jesus Christus niemand anders war als Gott selber. Das ist das, was wir da sehen. Und wir schauen heute eigentlich primär nur den ersten halben Satz an von dem Lied. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Den gesamten Rest, da fräsen wir dann schnell durch. Aber da gehen wir mal ein bisschen tiefer und da sehen wir nur schon in dem ersten halben Satz auf unvergleichliche Art, dass Jesus, der Mensch, niemand anders war als Gott selber. Wie sehen wir das da? Also da ist die Rede von Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir da Bild Gottes hören und unsere Bibel vielleicht ein bisschen kennen, was kommt uns in den Sinn? Woher gehen unsere Gedanken? Bild Gottes? Die Erschaffung vom Mensch. Es gibt noch ein anderes Thema, das heisst, wir sollen uns kein Bild machen von Gott, aber das ist der andere Punkt. Es bringt uns gerade ins erste Kapitel der Bibel und dort sind gewisse Wesen im Bild Gottes geschaffen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Also der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Jeder Mann, jede Frau ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Egal, wie es dir geht in deinem Leben, egal von welcher Kultur du kommst, egal ob du körperlich fit bist oder nicht, egal wie alt du bist im Bild Gottes geschaffen. Und das Prinzip, nein, nicht das Prinzip, die Wahrheit, hat dazu geführt, dass man in unserer westlichen Kultur gesagt hat, wirklich alle Menschen haben eine unantastbare Menschenwürde. Das hat Einfluss gehabt auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der UNO 1948. Ihr habt den Link auf eurem Zettel, ihr müsst das mal lesen. Da steht, ich tue es euch noch ein bisschen vergrössern, sofort die Präambel an zu dieser allgemeinen Erklärung. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit und Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, Komma, und dann geht's einfach weiter, das ist ein langer Satz. Aber der Punkt ist, die Erklärung fährt bei der unveräußerlichen, unantastbaren Würde von jedem Mensch, setzt dort an, und da kommt von wo? Da kommt von da. Und da kommt von niemand so anders. Man kommt eben nicht einfach so auf den Gedanken, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Ein Historiker, der Tom Holland, hat in seinem exzellenten Buch Herrschaft die Antike untersucht. Und er sagt so, dass jeder Mensch dieselbe Würde besaß, war nicht einmal ansatzweise selbstverständlich in der Antike. Heute übrigens auch nicht. Ein Römer hätte darüber nur lachen können, das stimmt. Ich habe römische Texte gelesen und du denkst, in welchem schlechten Film bin ich gelandet? Wie die Sklaven behandelt haben, Frauen, andere Kulturen, das war einfach minderwert gewesen. Punkt. Die hätten nur gelacht. Was? Jeder Mensch die gleiche Würde? Hast du einen Schuss ab? Das kommt denen nicht in den Sinn. Wo kommt denn das her? Er schreibt weiter, Tom Holland, die Ursprünge dieses Prinzips von der unantastbaren Würde von jedem Mensch finden sich weder, wie Nietzsche rechtlich festgestellt hat, in der Französischen Revolution, noch in der Unabhängigkeitserklärung und auch nicht in der Aufklärung, das ist ganz wichtig, sondern in der Bibel. Es hat Juden gebraucht und Christen, es hat das Judentum und das Christentum gebraucht, um die revolutionäre Idee reinzubringen in die antike Welt. Und das klingt noch durch bis in die heutige Zeit. Und wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir, das kommt von da. Und wenn wir jetzt wieder in unseren Kolosserbrief in das Lied gehen und merken, da ist vom Bild Gottes dreht, dann merken wir Jesus, wenn er so beschrieben ist, als Bild vom unsichtbaren Gott, da geht es um sein Menschsein. Da geht es darum zu sagen, Jesus ist ganz Mensch gewesen. Er ist ein wirklicher Mensch gewesen. Das ist seine Inkarnation oder sein Menschsein, seine Menschwerdung festgehalten. Und das ist etwas Revolutionäres gewesen. Das war ein Skandal gewesen in der damaligen Zeit. Zu sagen, dass der reine Geist, Gott, Schöpfer, Teil von der Schöpfung wird. Dass er eine physische Form annimmt. Das ist undenkbar gewesen für alle Gnostiker. Das haben wir vor zwei Wochen gesehen, wo eine sehr negative Sicht haben über zum Beispiel den menschlichen Körper, über alles Physische. Das ist skandalös gewesen. Das hat man abgelehnt. Das ist etwas Schmutziges. Das ist etwas Negatives, das physische Zeugs da. Es kann nicht sein, dass Gott trainieren kommt. Skandalös gewesen, was die Bibel da behauptet über Gott selber. Er ist Mensch geworden. Und das ist nicht nur damals so gewesen, das ist auch in der heutigen Zeit. Gibt's ganz viele Menschen, die grosse Probleme haben, das für etwas Wahres zu halten. Ich gebe euch ein Beispiel. Da seht ihr meinen Vater. Noch bevor ich geboren bin, hat er in einem Labor gearbeitet, in einer Stadt in Jemen. Und er war da Helfer gewesen im Labor, und weil er ein weisser Mann war, haben die Studenten, wenn sie etwas über das Christentum wissen wollten, sind sie davon ausgegangen, der weisse Typ, der ist Christ, den tun wir jetzt anquatschen. Und dann hat es Gespräche gegeben über den christlichen Glauben. Er hat sich gefreut darüber. Und irgendwann hat der lokale Imam, also der islamische Priester, hat Wind bekommen von dem und ist zu meinem Vater gegangen und hat gesagt, wenn du etwas zu sagen hast über den Glauben, dann mach das nicht privat hindurch, sondern mach es öffentlich. Ich fordere dich zu einer Debatte raus. Und mein Vater hat nach einigem Zögern zugesagt und zittern. Und dann ist der Tag von dieser Debatte gekommen. Ich habe es nur beschrieben, wie mein Vater das beschrieben hat. Die Aula in der Uni war rammelvoll gewesen. Und es hat vorne einen Tisch gehabt, er links, der Imam rechts. Und der Imam hat ein Büchli gehabt. Und in dem Büchli ist ganz genau gestanden, wie dass man beweist, dass Christentum falsch ist und der Islam wahr. Okay, also alle versuchen ihre Beweise zu finden natürlich. Und er hat das Büchli gehabt und er hat meinem Vater gesagt, du darfst immer nur mit Ja oder Nein antworten. Und mein Vater, so korrekt wie er ist, hat das gemacht. Und er hat angefangen, erste Frage, ja, nein und so. Und etwa, glaube nach 7 Fragen oder so ist es geklärt gewesen. Das Büchli ist zugegangen. Und die Mama hat gesagt, so sehen wir alle, das Christentum ist falsch und der Islam ist wahr. Und die Studenten laufen raus. Und dann beschreibt mein Vater, und das ist der Punkt. Dann hat sich der Imam zum ersten Mal umgedreht und mich überhaupt angeschaut. Dann hat man uns in die Augen geschaut und hat gesagt, Ueli, wie kann es sein, dass Gott auf die Toilette geht? Das kann doch nicht sein. Versteht ihr die Frage? Versteht ihr, was er sagt? Wie kann es sein, dass Gott Mensch wird? Weil Menschen müssen auf die Toilette. Das geht nicht. Das ist abzulehnen. Das ist schmutzig. Das ist, der reine Gott wird Mensch. Nein, das geht nicht. Er kann doch nicht müde werden. Er kann doch nicht Hunger bekommen. Er kann doch nicht irgendwie Durst bekommen und abhängig sein von so körperlichen Dingen und so weiter. Dass er schwitzt oder heiß hat oder kalt. Undenkbar, dass Gott, der reine Gott, Mensch wird. Und das ist der Schlüsselpunkt. Ganz Millionen von Menschen können das nicht annehmen. Und ich glaube, wir vergessen, wie skandalös die Aussage ist, in dem ersten halben Satz von dem Lied. Jesus Christus ist ganz Mensch gewesen. Und Gott ist da auf die Toilette. Ich sage es jetzt ganz plump. Das ist undenkbar, das ist skandalös. Wir haben da also das Menschsein drin, aber wir haben nicht nur das Menschsein. Das heisst, er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Er macht Gott sichtbar. Das heisst, er offenbart Gott, und zwar auf eine ganz spezielle Art. Ich mache jetzt einen kleinen Umweg über Jesus. Jesus ist mal von einem von seinen Jüngern gefragt worden, Herr, zeig uns dem Vater, das genügt uns. Vielleicht hat Jesus ein bisschen lang gepredigt oder so. Und dann hat der Philippus gesagt, weißt du was, es lange mal, wenn du mir den Vater zeigst. Zeig mir, wer Gott ist. Und was sagt Jesus? Das ist die Antwort von Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Willst du Gott kennenlernen? Schau mich an. Hey, das ist eine krasse Aussage. Da steht doch einfach ein Mensch vor mir. Jesus sagt, schau mich an. Was heisst das? Das heisst zwei Sachen. Jesus ist nicht nur ganz Mensch, er ist auch ganz Gott. Und indem er Mensch ist, zeigt er uns den unsichtbaren Gott. Wenn du willst wissen, wie Gott ist, gibt es einen Ort, wo du hingehen in der Welt und er im Kosmos. Zu Jesus Christus. Das ist das, was da dahinter steckt. Und er ist eben, und das ist das Letzte, was wir da sehen, er ist nicht nur einfach ein Bild vom unsichtbaren Gott, er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Jesus ist nicht nur ein Bild von Gott, wie wir alle auch sind. Wir sind ja im Bild Gottes geschaffen als Menschen. Sondern er ist das Bild von Gott, wie keiner von uns das kann sein. Er ist einzig in seiner Art. Es gibt nur einen von seinem Typ. Er ist der einzigartige Gott-Mensch, den es gibt. Und wir sehen da nur schon in dem ersten halben Satz, sehen wir, auf absolut unvergleichliche Art und Weise, dass der Mensch Jesus niemand anders war als Gott selber. Und wenn du jetzt auf dem Bänkli bist und musst zwischen echt und fake unterscheiden, oder? Du hast wieder etwas geschaut oder gelesen, du bist in der Ferien und du begegnest einem ganz anderen Glaubenssystem und du überlegst, was kommt jetzt da? Und wenn jemand kommt und sagt, Jesus ist nicht Mensch gewesen. Es gibt Leute, die sagen, er sei ein Geist gewesen. Und er hat nur ausgesehen, als wäre er ein Mensch. Okay, wenn du das hörst, was weisst, ist es echt oder fake? Ja, das ist natürlich fake, weil du kennst jetzt das Original. Du weisst, Jesus war wirklich ein Mensch gewesen. Da hast du ihn anlangen können. Du hättest ihn aufmachen und du hättest ein Herz drin gefunden. Oder? Und da, wo er zum Magen gegessen hat, auch. Also, Jesus war ganz Mensch gewesen. Wenn jemand kommt und sagt, Jesus war ganz Mensch gewesen, aber er war nicht Gott gewesen. Gerade wieder ein Theologe gelesen, diese Woche, der das behauptet. Was weiss ich denn? Ist es echt oder fake? Es ist fake. Die Bibel ist das sehr deutlich. Jesus Christus ist Gott, der Mensch wird. Und wenn einer kommt und sagt, ja, Jesus ist schon Gott-Mensch gewesen, aber es gibt noch einen Haufen andere. Dann weisst du auch etwas. Es gibt nur einen von seiner Art. Du findest den nur in dem einen Moment, bei dieser einen Person. Und so kannst du eigentlich durchgehen und anfangen zu unterscheiden zwischen echt und fake. Er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Und der Paulus, und das ist jetzt ganz wichtig, dass man versteht und mitnimmt. Der Paulus will nicht pedantisch sein, theologisch. Gell, die einen Theologen, die wollen wirklich alles haargenau, präzise tüpfen. Und erst, wenn du alles gecheckt hast, weil man kann wissen über den Glauben, bist du einigermaßen auf Kurs, oder? Kennen da so Leute vielleicht? Ist der Paulus da einfach pedantisch? Nein, überhaupt nicht. Warum ist der Paulus da und erklärt ihnen, dass so wichtig ist? Er möchte, dass sie das Original kennen, damit sie nicht getoschen werden von den Fakes. Damit ihren Glauben nicht beraubt ist. Und wir werden jetzt dann sehen, und wir werden es ganz schnell durchlesen, die Menschen, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen sind, haben ganz viel Ängste gehabt in ihrem Leben. Ängste vor den Geistern und vor den Dämonen. Wo ganz bestimmte Verantwortungen gehabt. Da hat es einen Geist gegeben für den Bereich vom Leben, der einen Geist für den Bereich vom Leben. Und die haben alle müssen zufriedenstellen und müssen Angst haben, dass sie sich rächen, wenn man sich nicht richtig verhält ihnen gegenüber. Die haben Angst gehabt vor den Geistern und sie haben Angst gehabt vor dem Tod. Und der Paulus möchte, dass sie keine Angst mehr haben müssen vor diesen Mächten, die scheinbar rum sind und auch keine Angst mehr haben vor dem Tod. Lesen wir, wie das kommt. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, geht es weiter, Erstgeborene. Dann denkst du, ist jetzt Jesus gleich das Geschöpf gewesen? Nein, es ist etwas anderes, was da dahinter steckt. In der antiken Welt haben die Erstgeborenen in einer Familie ein besonderes Vorrecht und einen Status in der Familie und im Familienbetrieb. Das ist leider nicht mehr so heute. Aber damals war das so gewesen. Und der Paulus sagt da, Jesus hat einen besonderen Status. Und zwar in aller Schöpfung. Denk so weit, wie du nur kannst, über alles, den Kosmos. Jesus hat einen besonderen Status. Das ist das, was da drin steckt. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und das Unsichtbare ist für uns Westler, Wissenschaftler vielleicht ein bisschen schwierig zum Glauben. Wir können ja das Sichtbare messen, wahrnehmen, wissenschaftlich analysieren. Die Bibel behauptet, es gibt nochmal einen Bereich, wo unsichtbar und unerreichbar ist durch unser Mikroskop. Ein Unsichtbares. Und dort drinnen gibt es Sachen. Es seien Throne oder Herrschaften, Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Der Paulus dient ihnen da einfach ihren Ängsten gegenüber diesen Mächten in der unsichtbaren Welt, wo für sie einfach normal war, zum Glauben, dass es die gibt. Und der Paulus sagt da, hey, all die Mächte, die ihr Angst habt vor ihnen, die sind von einem geschaffen. Von Jesus. Und all die Sachen, die da laufen, sind zu ihm hingeschaffen. Also die können nur so wüten, was sie machen, wirkt letztlich nur in die Pläne von Jesus hinein. Und du bist vielleicht da und du sagst, ich habe keine Ahnung mehr, was der Sinn von meinem Leben ist. Wenn du das verstehst, fährst du auch verstehen, dass alles im Kosmos letztlich auf Jesus hinführt. Und den Sinn von deinem Leben findest du erst und im tiefsten Sinn erst in Jesus Christus. Weil unser Leben, alles, was wir hier haben, in der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt, führt auf ihn zu, ist zu ihm hin geschaffen. Er ist vor allem, eben er ist der Erstgeborene, er ist über allem. Und alles besteht durch ihn, da haben wir es. Alles besteht durch Jesus Christus. Jesus erhaltet alles in Existenz. Gott allein hat Existenz aus eigener Kraft. Eines meiner Kinder hat mich mal gefragt, als noch ganz jung war, Papi, warum gibt es überhaupt etwas? Hast du da schon Gedanken gemacht darüber? Ich finde das eine geniale Frage. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde das etwas, was mich immer wieder am meisten staunen bringt in meinem Leben, ist einfach feststellen, es gibt überhaupt etwas. Wäre es nicht viel wahrscheinlicher, das ist sehr eine philosophische Aussage jetzt, wäre es nicht viel wahrscheinlicher, dass es gar nichts gibt? Einfach nichts, keine Zeit, keine Dimension, kein Raum, keine Energie, keine, also warum gibt es überhaupt etwas? Hast du das mal überlegt? Es muss etwas geben, das aus eigener Kraft existiert. Sonst gäbe es nichts. Die Bibel sagt, das ist Gott. Gott hat, Theologen nennen das Aseität, hat Existenz aus eigener Kraft. Er ist nicht erschaffen worden, er ist nicht abhängig, dass jemand anders in sein Leben prüft. Alles andere hat die Eigenschaft nicht, sondern muss erhalten werden in Existenz. Und der, der uns erhaltet, ist wer? Jesus Christus. Der Stuhl, wo du drauf sitzt, wenn Jesus findet, den tue ich jetzt nicht mehr in Existenz erhalten, dann macht es einfach puff und du landest auf dem Boden. Und wenn er findet, den Boden von dieser Kishone, dann wäre er auch gerade noch weg. Weg. Kein immer weiter runter. Wisst ihr da, was das heisst? Dein Körper, dein Geist, deine Seele wird auch erhalten. Von wem? Jesus Christus. Jesus Christus ist dir unglaublich viel näher, als du jemals vielleicht gedacht hast. Er ist unmittelbar hinter der Oberfläche, sozusagen, und sagt, ich erhalte den Raul in Existenz. Du verdankst deine Existenz von Millisekunde zu Millisekunde der erhaltenden Kraft. Von wem? Von Jesus Christus. Darum wissen wir, dass Jesus Christus Gott ist. Nur einer hat das. Und er ist das Haupt des Leibes. Da wechselt das Lied zu einem anderen Thema. Vorne ist die erste Welt, der Kosmos, der erschaffen wird. Und jetzt geht es in die erneuerte, in die gerettete, in die geheilte Welt hinein. Weil die Welt ist kaputt gegangen. Das wissen wir sehr gut. Und Jesus Christus führt die Welt auch in Frieden hinein, in eine neue Schöpfung hinein. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Da haben wir den Toten, da haben wir den Tod, der reinkommt in das Lied. Und Jesus Christus ist der, der uns Trost gibt. Wenn jemand anders stirbt oder wenn wir selber auf den Tod zugehen. Er ist der Herr über Leben und Tod. Damit er in allen den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. In Jesus hat nicht nur ein Drittel von Gott gewohnt, nicht nur quasi der Sohn und der Vater hat ein Drittel und der Heilige Geist hat ein Drittel. Nein, Jesus ist ganz, vollkommen Gott gewesen. Und durch ihn besteht, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was er auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also Jesus Christus führt den Kosmos auf Frieden zu. Und wenn du das so hörst und du bist jetzt da in deinen Kämpfen, Kämpfen von deinem Leben, was möchte Paulus dir mitgeben? In den Stürmen und Ängsten von deinem Leben, den Sorgen, die manchmal unerträglich vielleicht auch wird, ist Jesus Christus alles, was du brauchst. Ich meine, verstehst du? Ich bringe es halt einfach. Warum soll ich Safira fahren, wenn ich könnte Ferrari fahren? Ich habe dummerweise die Option gar nicht wirklich. Aber wenn ich sie hätte, was würde ich machen? Würde ich mich durchs Leben durchsuchen mit einem Safira? Nein! Ich würde Ferrari nehmen, oder? Wie? Ihr seid einverstanden, gell? Du nickst ganz besonders. Oder was war es? Ein Porsche? Der Punkt ist, wenn du die Wahl hast, nimmst du den rechten Göppel, oder? Oder wenn du eine Krebsoperation hast und du hast die Möglichkeit zu wählen zwischen dem Chirurg-Lehrling und dem Chefchirurg, welchen nimmst du? Den Chefchirurg. Da studierst du nicht lang. Oder, Entschuldigung, Pascal, ich bringe jetzt dich als Beispiel. Pascal war ein Thurgauer Meister im Tennis gewesen. Vor vielen, vielen Jahren. Ist heute noch ein guter Tennisspieler. Aber, wenn ich jetzt gerne möchte lernen, Tennis spielen, und ich habe die Wahl zwischen zwei Trainern, der Pascal und der Roger Federer, wer nehme ich? Es tut mir leid, Pascal, ich muss nicht lange studieren. Ich nehme den Roger Federer. Selbst wenn er pensioniert ist, oder? Und verstehen da, das ist ein bisschen das Gleiche. Der Paulus möchte, dass die Christen in Kolosseum möchte auch, dass du das verstehst. In den Stürmen vom Leben, warum irgendwo anders hingehen als zu Jesus? Wenn du die Wahl hast, und der Punkt ist, du hast sie. Es gibt keinen anderen Ort, wo du alles überkommst, was du brauchst. Du brauchst nicht nur einen Hund, wo dir Christus wird. Das Einzige, was du brauchst, ist Jesus Christus. Das ist das, was er möchte, dass sie checken. Und wir möchten jetzt miteinander den Gottesdienst abschließen mit dem Gebet und einem ermutigenden Lied, wo genau das sagt. In den Stürmen und Ängsten vom Leben ist der, wo du eigentlich wirklich brauchst, einzig und allein Jesus Christus. Und ich lade euch ein zum Aufstehen und bin zum Führen kommen. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir mit dir, und das sprengt unseren Kopf ein bisschen, niemand anders haben als du, Gott, der Mensch geworden ist. Und da explodiert sie in unseren Hirnsynapsen. Wenn wir uns nur ansatzweise versuchen, das alles vorzustellen, was das heisst. Aber dort drin liegt genau unsere Sicherheit. Wir danken dir, Jesus, dass du über allem stehst, über allem erhaben bist. Über die ganze Entwicklung der Geschichte der Welt und auch von unserem persönlichen Leben. Wir danken dir, dass wir dir die Familie Meier dürfen anbefehlen, weil wir dir vertrauen und wissen, du bist der Herr über dem Leben und vom Tod und du entzückst deine Barmherzigkeit weder Stefan noch der Familie, noch uns. Wir danken dir, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Und wir bitten dich, dass du uns mit dir selber segnest in dieser kommenden Woche. Mit einfach ein Staunen über das Original. Dass wir immer mehr dürfen merken in den Herausforderungen vom Leben, wo wir wirklich haben. Dass wir immer mehr können anfangen zu verstehen, auf welche Art und Weise du, die Fülle Gottes, Jesus Christus, uns möchtest helfen in unseren Herausforderungen. Auch dann, wenn Schlimmes passiert, auch wenn da passiert, wo wir überhaupt nicht wollen, dass es passiert, auch dort, selbst dort und erst recht dort bist du da. Und du wirst uns durchtragen in die neue Schöpfung, von der wir da gehört haben. Wo wir dürfen versöhnt sein mit dir und heil werden. Herr Jesus Christus, segne du uns bitte mit dir selber in dieser kommenden Woche. Und segne du uns jetzt auch, wenn wir das Lied singen, wo davon singt, dass wir in dir dürfen das Licht haben, denn wenn es stürmisch wird im Leben. Amen.